Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zu Podcast 186. Ich heiße Tobias Weckenburg und war wahrscheinlich in ungefähr 150 der Episoden mit dabei. Heute begrüße ich euch wieder herzlich als Host hier am Mikrofon. Mitgebracht habe ich euch heute einen bunten Strauß an Themen, unterschiedliche Dinge, darunter das Weihnachtsdorf, das jetzt seit schon inzwischen 2 Wochen in der Castroper Altstadt läuft und schon an den Wochenenden vor allem viele, viele Besucher angezogen hat. Wir sprechen über ein Revierderby im Gelsenkirchener Parkstadion mit Castrop-Rauxler Beteiligung. Und dabei schauen wir, nein, nicht in die 80er oder 90er Jahre zurück, sondern es war ganz aktuell. Außerdem habe ich die Themen der Woche für euch und damit starten wir wie immer rein in die aktuelle Episode. Adventsmärkte. Ich sag's euch, dieses Wochenende ist das Wochenende für Fans von Adventsmärkten in Castrop-Rauxel. Wir haben da das Castroper Weihnachtsdorf, das kennt ihr schon, das hat natürlich auch an diesem Wochenende wieder einiges zu bieten und von Freitag, Samstag und Sonntag brauche ich da gar nicht zu sprechen, gibt es da wieder reichlich Musik, Konzerte und ähnliches. Aber es gibt noch mehr. Seit Donnerstag, also gestern, hat die Landweihnacht auf Hof Menken in Deininghausen eröffnet. Diese Landweihnacht findet zum ersten Mal statt, da sind 30 Aussteller, es gibt Spezialitäten vom eigenen Hof, eine lebendige Krippe mit Tieren und einen großen Weihnachtsbaum mitten auf dem Gelände. Außerdem für kleine oder jüngere Gäste Märchenstunde. Also dort kann man von Donnerstag bis Sonntag ein bisschen was Weihnachtliches genießen. Es kostet 5 Euro Eintritt und ihr könnt es euch ja vielleicht mal anschauen. Der Eintritt frei ist am Samstag um 17 Uhr in der Petrikirche. Dort findet ein Candlelight-Bazar statt zugunsten des Hospizvereins und da gibt es ganz viel musikalisches Programm. Dann gibt es Samstag das Adventsleuchten in Henrichenburg, Lichterumzug ab der Lambertuskirche um 17.45 Uhr. Es gibt den Wintermarkt im Berufsbildungszentrum Dingen, also bei der Volkshochschule. Da gibt es tolle Werkstücke aus der Holzwerkstatt zum Beispiel, aber auch metallische Dinge. Samstag zwischen 14 und 18 Uhr in Dingen an der Westheide. Und dann haben wir noch den vierten Winterzauber im Park Bad Süd, Samstag und Sonntag, Samstag von 11 bis 20 Uhr, Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Die Gastronomin Marlene Kempf hat dort 45 Stände und wird dabei unterstützt von der Karnevalsgesellschaft Rote Funken. Auch da gibt es Musik, Gebasteltes, Leckereien und Ähnliches. Und nicht vergessen wollen wir noch 2 weitere Veranstaltungen mit weihnachtlicher Atmosphäre. Der Castroper Kunstverein veranstaltet Samstag und Sonntag in der Aula des ASG ein kleines Weihnachtsdorf. Also auch da gibt es tolle Dinge zu erwerben und anzuschauen. Allerhand Kunst natürlich, wenn es um den Castroper Kunstverein geht. Da ist der Eintritt frei, ebenso wie am Schiffshebewerk in Henrichenburg. Erstes Adventswochenende, 80 Stände, Samstag und Sonntag. Samstag von 13 bis 20 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr. So, krass. Also, ganz schön viel los. Mehrere Veranstaltungen. Ich hoffe, es ist auch für euch das Richtige dabei. Autohaus. Das Renault-Autohaus Rehak an der B235, also am Stadtmittelpunkt, schließt. Es schließt aber auch nicht komplett. Renault Rehak zieht sich einfach nur an den Standort Recklinghausen zurück, nimmt auch die Mitarbeiter aus Castrop-Rauxel mit dorthin und damit endet nach 27 Jahren eine Ära an der Maasstraße 23. Wir sind aus allen Nähten geplatzt, sagt Müller. Das ist der Chef, Matthias Müller. Die Immobilie in Castrop-Rauxel erfülle einfach die heutigen Anforderungen an ein modernes Autohaus nicht mehr. Deshalb Schluss an der Maasstraße. Taschendiebstähle. Mehrere, vor allem ältere Frauen und Männer berichten uns von gehäuften Taschendiebstählen rund ums Kaufland bzw. EKZ am Widomer Platz. Mehrfach haben wir dort gehört, dass tatsächlich ja Diebe unterwegs seien, die es auf die Geldbörsen der Kunden und Kundinnen abgesehen hätten. Die gingen dabei zum Teil geschickt und in einer Gruppe vor. Der eine lenkt ab, der andere nimmt mit. Ungefähr so soll es sein. Wir haben dazu die Polizei befragt und die hat uns bestätigt, dass es mehrere Vorfälle in letzter Zeit gegeben habe. Das sei aber auch kein neues Phänomen und gerade in der Adventszeit geschehe sowas häufiger. Der direkte Verdacht auf eine Bande, die dort tätig ist, die bestätigt Pia Wessing von der Polizei allerdings nicht. Es heißt, auf jeden Fall soll man ganz besonders vorsichtig sein. Man soll die Wertsachen am Körper tragen, am besten unterhalb des Mantels, niemals am Rollator oder in Handtaschen, die irgendwo lose hängen, denn dann ist man eine leichte Beute für den Taschendieb. Hundpfund. Der Pitbull Terrier Koka oder ein Pitbull Mischling ist am Sonntag in der Kastropper Altstadt aufgefunden worden. Und zwar von Mandy, einer 34-jährigen Hundebesitzerin aus Kastrop-Rauxel. Eigentlich gilt in so einem Fall, ruft die Leitstelle der Feuerwehr an. Die schickt den Tierretter, das ist in Kastrop-Rauxel Rainer Schulz, der für diese Tierfunde zuständig ist. Das hat aber am Sonntagnachmittag alles nicht so gut geklappt und darum hat Mandy sich bei uns gemeldet. Denn letztlich nahm Mandy den Hund, der durchaus nicht als ungefährlich gilt, in ihre Obhut besser gesagt und nahm ihn mit nach Hause nach Herne, weil sie sagte, dass sich niemand zuständig erklärt habe. Wir haben den ganzen Fall niedergeschrieben bei uns auf dem Webportal, um nachzuvollziehen, wo es möglicherweise Lücken im System gibt. In diesem Fall war der Tierretter einfach über einige Zeit telefonisch nicht erreichbar. Das soll aber eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche möglich sein. Das Tierheim und die Stadt Kastrop-Rauxel müssen da offenbar nochmal über die Zuständigkeiten sprechen. Und wie geht's dem Hund? Naja, er ist am Ende doch ins Tierheim gekommen, zwar erst am Montag, aber dann doch. Und beim Tierschutzverein, der das Tierheim betreibt, ist am Montag um 13 Uhr eine E-Mail eingegangen, wo eine Frau schrieb, sie vermisse genau diesen Hund. Am Ende ist es also doch nochmal gut ausgegangen. Das Problem nur, der Hund trug weder einen Chip noch eine Hundemarke. Es könnte also sein, dass da auch auf die Halterin nochmal etwas zukommt. Bühnensternchen. Bruno Haag ist erst 10 Jahre alt, aber steht schon auf der großen Bühne im Metronomtheater in Oberhausen und das gleich 5-mal in den kommenden Wochen, denn er ist Schauspieler im Musical Der Geist der Weihnacht. Der Kastrop-Rauxeler ist erst in der 5. Klasse und deshalb wundern sich vielleicht einige, wie man da schon auf so einer großen Bühne auftreten kann. Er hat aber schon Bühnenerfahrung gesammelt und singt zum Beispiel bei der Chorakademie in Dortmund, die ja für die den Knabenchor total bekannt ist. Das heißt, singen kann er und auch sonst ist er sehr musikalisch. Seine Lieblingsfächer, hat er uns gesagt, sind unter anderem Mathe, Biologie und Sport. Spielt aber auch noch Tennis, geht Bouldern, tanzt Ballett. Also ein sehr umtriebiges Kind, das ab und zu auch nochmal gerne Klavier spielt. Für ihn sei das aber alles Routine und macht ihm Spaß, hat er uns erzählt. Mit ihm haben wir auch gesprochen darüber, wie es ist, auf der großen Bühne zu stehen. Und darüber könnt ihr lesen auf rohnachrichten.de/kastrop. Wir sprechen über das Thema Verkehr und dafür habe ich Uwe von Schirp zu mir in die Redaktion, hätte ich fast gesagt, nein, in das Podcast-Studio eingeladen. Hallo Uwe.
Hallo Tobi.
Du schreibst ja eigentlich häufiger über Themen im Dortmunder Westen, also in unserer direkten Nachbarschaft, aber wir haben ein Grenzthema und dafür ist Uwe von Schirp, also mindestens dafür ist er auch immer gut. Und zwar wenn ich, also da fahre ich täglich lang, so von Frohlinde in Richtung Altstadt fahre, sehe ich da so ein Schild. Das steht da erst seit ein paar Tagen in der Höhe der Soda-Brücke ungefähr und das blinkt so schön und hat einen Countdown und besagt, dass die Autobahnanschlussstelle Dortmund-Bodelschwing an der A42 und A45 jetzt bis Weihnachten geschlossen wird. Warum das denn?
Ja, wird tatsächlich geschlossen und man kommt auch nicht mehr nach Mengede, also nicht nur nicht zur Autobahn. Dass die Autobahnanschlussstelle für A42 und A45 in Dortmund-Budelschwing geschlossen ist. Hintergrund ist der Ausbau der Zufahrtsstraßen für den Segropark Dortmund, also das große Logistik- und Industriegebiet oder Gewerbegebiet, was jetzt auf dem Gelände vom ehemaligen Kraftwerk Knipper entsteht. Und da wird ja in vollen Zügen gebaut, also die ersten Hallen entstehen, da gibt es eine innere Erschließungsstraße, die bis Mitte des nächsten Jahres fertig werden soll. Und damit die tausenden LKWs da jeden Tag zur Autobahn kommen, muss nicht nur der Langenacker ausgebaut werden, die Kreuzung mit dem Königssalz, sondern auch die Autobahnauffahrt und Abfahrt im Budelschwing. Und also, da gibt es jetzt eine Vollsperrung.
Viele Anwohner würden jetzt sagen, Tausende, oh Gott, bitte nicht. Also Tausende ist, glaube ich, ein bisschen salopp übertrieben, oder?
Nö. Wenn ich die Zahl jetzt nicht vollkommen verdrehe, wir reden, glaube ich, von 3.500 LKW-Bewegungen am Tag. Lastzugbewegung.
Das heißt, der LKW fährt hin, eine Bewegung, der fährt wieder weg, eine zweite Bewegung. Genau. Aber das ist ja eine ganze Menge. So, und das soll alles über dieses Autobahnkreuz abgewickelt werden. Autobahnkreuz ist es ja im Prinzip auch, aber da ist es eigentlich nur eine Anschlussstelle. Was genau wird denn da umgebaut? Und ich glaube, viele Ortskundige wissen, da wird da schon seit Monaten gebaut.
Da wird schon seit Monaten gebaut. Also im Prinzip alle Straßen, die in diesem Knoten oder Verkehrsknoten, davon sprechen die Verkehrsplaner. Dazu zählt der Königssalt, also der eigentliche Autobahnzubringer. Dazu zählt der Langenacker, diese eher beschauliche Straße, die vom Königssalt in die Kreuzlohsiedlung oder jetzt auch in das Gewerbe- und Logistikgebiet in den Segropark führt.
Genau, und weiter Richtung Deiningshausen und
Ickern. Dann Richtung Deiningshausen und Ickern in die Richtung. Und dazu zählen auch die Auf- und Abfahrten. Und alle diese daran beteiligten, sage ich mal, Straßen, bekommen eine zusätzliche Fahrspur. Also das heißt, wenn ich von Mengede auf die Autobahn fahren will, gibt es eine zusätzliche Linksabbiegerspur. Es gibt getrennte Spuren vom Langenacker auf die Autobahn. Auf dem Königshalt werden auch von der anderen Richtung, wenn ich von Castrop komme, von Dingen komme oder von Schwerin komme, auch zusätzliche Spuren gebaut. Das wird gigantisch groß und breit. Viele Anwohner, ich selber auch, der sich jetzt, weiß nicht, seit 8 Jahren oder 9 Jahren mit dem Thema beschäftigt, haben immer gezweifelt, so, wie soll das gehen? Aber ich wusste gar nicht, wie viel Platz da ist.
Okay. Ja, wenn man da jetzt so durchfährt, wundert man sich auch, was da alles noch hinkommen soll. Da wurden ja auch ganz viele Bäume in dieser Engkurve dann auf die A42, ganz viele Bäume gefällt. Da ist jetzt auch so ein bisschen planiert, aber da weiß man gar nicht so genau, was da alles hinkommen soll. Also immer noch nicht. Und was wir tatsächlich in Castrop-Rauxel hören, da gibt es jetzt schon viel Gemoser, weil diese Ampelschaltung zurzeit so lange dauert, gerade im Berufsverkehr. Also die Grünphasen sind ultra kurz, da kommen 8 Autos drüber, wenn die von Schwerin runterkommen und auch in andere Richtungen. Aber es bildet sich dann eine Schlange von 50, 60 Autos, sodass man da 5, 6 Rotphasen steht und eine dauert dann eben so lange, wie die anderen einzeln grün geschaltet sind. Also das ist schon im Berufsverkehr aktuell sehr, sehr schwierig. Dann hoffen wir doch mal, dass es zumindest nach Weihnachten, ich weiß nicht, wie geht's dann weiter? Nach Weihnachten wird das wieder, ist das alles fertig? Oder?
Sogar vor Weihnachten. Also sogar die Rede geplant ist, gehen wir mal vom optimistischen Fall aus, dass am 22. das Ding fertig ist. Also Hintergrund jetzt aktuell ist, die machen diesen Knoten komplett dicht. Also von den beiden Rampen von der Autobahn bis hin Königshalt und Langenacker, der wird einmal komplett dicht gemacht, um dann die abschließenden Arbeiten und eine geschlossene Asphaltdecke da drauf aufzubringen. Und dann soll, ich sag mal, der grobe Ausbau, die wir im Moment haben, mit der Bedarfsschaltung der Ampel zumindest ein absehbares Ende haben. Ich weiß nicht, ob dann ja schon die neue Ampelanlage installiert ist. Im Moment ist es so, dass es da eine Prioritätenschaltung gibt. Es wird gemessen, wie hoch der Rückstau auf der Autobahn ist. Und wenn der eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen erreicht hat, wird alles andere auf Rot gestellt und dann fließt erstmal der Verkehr von der Autobahn ab.
Okay, da haben wir ja tatsächlich auch den Fall, dass da die Autobahn A42 endet, aber auch noch viele von der A45 genau. Aus Richtung Witten quasi da rechts abbiegen wollen, in Richtung Dortmund-Mengede weiterfahren. Und da sehen wir eigentlich jeden Nachmittag ab 15 Uhr einen Rückstau, der sich dann in der Ausfahrt auf der A45 bildet, dann zum Teil auch schon auf der rechten Fahrspur und dann ab dem Parkplatz Kirchlinde zum Teil der Verkehr erheblich verlangsamt wird. Also das hat Auswirkungen dann bis in den normalen Autobahnverkehr, ne?
Ja, und das wird ja jetzt die nächsten 3 Wochen erst nochmal richtig lustig. Weil ein Teil, wenn man so recht ist, ein Teil fährt ja nicht bis zur A2 durch und fährt dann da weiter nach Lünen oder so, die Pendler, sondern die fahren ja dann schon in Östrich oder in Bodelschwing runter oder fahren Richtung Castrop. Gut, nach Castrop über das Kreuz 42, das bleibt ja offen. Ich kann ja Richtung Duisburg und so weiter, kann ich ja fahren. Und Castrop Mitte. Aber alle Autos, die nach Mengede wollen zum Beispiel oder nach Nette oder in die Dortmunder Nordwestvororte oder auch nach Ickern oder nach Danninghausen, die müssen jetzt über Mengede fahren. Oder sie fahren über die 42 nach Castrop. Das heißt, der Stau, der sich im Moment immer vor Nordwest bildet an der A2, der wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen länger.
Oh je. Also alle, die da betroffen sind, sind herzlich eingeladen, sich mal bei uns zu melden. Wir suchen in der Tat mal jemanden, der da jeden Tag pendelt, um mal einfach vielleicht mitzufahren oder dabei zu sein und das mal zu erleben. Gerne jetzt schon vor der Sperrung, das wird da ein bisschen knapp natürlich. Ansonsten können wir auch mal über Umleitungen mit den Personen sprechen. Und da haben natürlich, weiß nicht, die Autobahn GmbH und Straßen NRW sich jetzt auch was überlegt. Uwe, vielleicht kannst du mal einmal mit deinen Worten erläutern, wo fährt man denn dann jetzt lang? Beispielsweise die Menschen auf Schwerin, die fahren ja eigentlich auch da lang Richtung Autobahn.
Kommt drauf an, wo sie hinwollen.
Genau, also wenn man nach Süden will, wo fährt man? Da fährt man über Frohlinde-Kirchlinde.
Frohlinde-Kirchlinde und fahr über den ohnehin schon stauanfälligen Bärenbruch zwischen Kirchlinde und Marten.
Das heißt, da wird es erwartbar auch voll.
Mhm.
Oder wenn ich nach Norden möchte?
Wenn ich nach Norden möchte, ist die Umleitung ausgeschildert zur Anschlussstelle Castrop-Rauxel an der A42.
Über Castrop-Altstadt, Engelsburg-Platz,
genau, also B235 zur A42.
Fährt man einmal um Pudding so ein bisschen.
Ja, aber am besten ist, wenn ich die, ansonsten weiß ich nicht, wie viel sind es, 2,5-3 Kilometer von Schwerin nach Mengede will. Gibt ja den einen oder anderen, der in Mengede einkaufen geht. Der darf dann von Schwerin über die Dortmunder Straße über die 235, Dorfrauxel, Danninghausen und dann von hinten über die Strünkede Straße zwischen Ickern und Mengede nach Mengede fahren. Das sind, glaube ich, 8 oder 9 Kilometer.
Und da an der Oststraße hattest du letztens auch schon eine Anwohnerin, die sich sowieso schon beschwert hat über zu viele Lastwagen.
Genau,
ne?
Genau.
Eigentlich wird für die ja dieser Autobahnanschluss letztlich ausgebaut, damit keine Lkw-Fahrer auf die Idee kommen, über die Oststraße und Pallastraße in Richtung Autobahn zu fahren. Die kommen zum Teil ja auch vom Deininghauser Weg, also aus dem Gewerbegebiet da.
Die werden da auch bleiben.
In Ickern, die werden da auch bleiben.
Die vom Deininghauser Weg kommen, die werden auf der Oststraße bleiben. Also,
weil und wie ist das mit dem Gewerbegebiet Lockpoint Ruhr, hieß das mal, wie heißt es jetzt nochmal, Segropark Dortmund? Mhm. Die kommen da auch lang demnächst?
Na, da kommen die Lastzüge nicht. Also das ist das einzig Gute, dass die Lastzüge den Segropark, also Richtung Oststraße, Niaustraße, nicht verlassen können, sondern da gibt es eine Höhenbegrenzung. Die sollen und müssen Richtung Langenacker, Königshalt und dann da auf die Autobahn oder durch Mengede fahren. Andersrum kommen die Lastzüge, die 40 Tonner vom Danninghauser Weg, aber auch nicht von Norden in den Segropark rein, um die Abkürzung Östricher Straße dann zur Autobahn zu nehmen, sondern die müssen weiterhin über die Oststraße dann zur Autobahnauffahrt Castrop-Rauxel fahren.
Also 42. Wir verbreiten ja total gerne auch gute Nachrichten im Podcast. Also in diesem Fall, weiß ich nicht, kriege ich das jetzt irgendwie den Dreh zum Guten nicht so richtig hin, oder? Glaubst du, dass am Ende, so also Anfang kommenden Jahres, alle Probleme erledigt sein werden? Und vor allem dann, wenn der Segropark dann auch richtig in Betrieb geht und die großen Ankermieter da ihre Hallen eröffnen?
Da darf man ja erstmal nochmal erst recht gespannt sein. Also wenn jetzt der Straßenbau soll bis Mitte des Jahres soweit insgesamt erledigt sein, also auch die Levi-Baum-Straße, die über dieses Gewerbegebiet und Logistikgebiet führt, ist dann fertig und dann wird auch nochmal die Kreuzung Oststraße neu gebaut oder erweitert. Auch da steht uns ja nochmal eine längere Umleitung wahrscheinlich über mehrere Wochen bevor. Dann im Sommer, was dann kommt, weiß noch kein Mensch, weil keiner weiß, wer der Ankermieter ist, wer die großen Mieter sind. Es sind zwei mittelgroße Hallen entstehen gerade, die riesig große Halle, die so groß ist wie die beiden jetzt zusammen, die ist noch gar nicht, der Bau noch gar nicht begonnen.
Genau, die haben gesagt, die bauen die erst dann, wenn sie da den Mieter gefunden haben. Genau. Ne? Okay, also Uwe von Schierp, unser Experte für Castrop Rauxel Ost und Dortmund Nordwest oder West. Wir haben da jetzt keine besonders guten Nachrichten, aber die beste Nachricht ist vielleicht, wir werden das verfolgen, wir werden dranbleiben und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann dann auch noch Geheimtipps loszuwerden für Autofahrer, die nun wirklich gar nicht mehr weiter wissen. Vielleicht gibt es da ja noch so den einen oder anderen Feldweg, den würde nämlich, wenn dann einer hier in der Redaktion, der Uwe von Schierp, kennen. In diesem Sinne einfach mal dranbleiben auf ronachrichten.de. Da werdet ihr mit allem nötigen Wissen versorgt und natürlich möglicherweise demnächst auch nochmal hier im Podcast. Uwe, danke für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Bei mir im Studio ist jetzt mein lieber Kollege Lars. Hi, ich grüße dich.
Hallo Tobi.
Wenn ich jetzt diese Anmoderation mache, dann denken wahrscheinlich viele an die goldenen 80er oder so. Also wir sprechen heute über ein Revierderby im Parkstadion, bei dem eine Castrop-Rauxler Person teilgenommen und gewonnen hat. Und da würden jetzt viele vielleicht so an Tanne Fichtel denken.
Oh, oh Gott.
Aber nein, wir sind ja noch jung und das haben wir alles nur aus der Zeitung und nie selbst erlebt. Wir reden über Maja. Erzähl, wer ist Maja und was hat es mit diesem Revierderby auf sich?
Ja genau, letzte Woche Freitag hat sich abends, haben sich da, ich glaube, das waren am Ende 2300 Zuschauer im Parkstadion.
Warst du auch da?
Ich war auch da.
Ah geil.
Ich war auch da.
Oh, war kalt, oder?
Es war kalt, aber gut. Es gab Glühwein für die, die möchten. Es gab aber auch kaltes Bier, also war alles super. Haben sich im Parkstadion versammelt zum Revierderby Schalke gegen Borussia Dortmund im Westfalenpokal der Frauen. Ja, und mit von der Partie, ja, als Vertreterin quasi aus Castrop-Rauxel war Maja Hünnemeier. Die 24-Jährige spielt seit dieser Saison beim FC Schalke und ja, konnte sich überraschend mit ihrer Mannschaft gegen den Regionalligisten aus Dortmund durchsetzen.
So, Schalke hat 2-1 gewonnen. Das war für Schalke irgendwie auch in gewisser Weise ein historischer Derby-Sieg, habe ich jetzt der Presse entnommen.
Ja, es war auf jeden Fall ein Sieg, wo der Underdog gewonnen hat. Also letzte Saison haben sich die beiden noch in der Westfalenliga duelliert. Da hat sich Dortmund am Ende mit 4 Punkten Vorsprung durchgesetzt.
Da waren beide aber sehr überlegen gegenüber dem Rest der Liga, ne?
Genau.
Und Dortmund war dann noch ein Näschen weiter vorne.
Ja. Genau, sie haben sich dann mit diesen 4 Punkten am Ende den Aufstieg in die Regionalliga gesichert. Schalke ist in der Westfalenliga geblieben. Da sieht es diese Saison wieder sehr, sehr gut aus. 13 Spiele, 13 Siege. Also man geht da aktuell mit weißer Weste durch. Ist dadurch aber allerdings gegen Dortmund ja als Underdog in dieses Westfalen-Pokal-Duell gegangen. Maja sagte auch, die Dortmunderinnen sind da durchaus nochmal ein bisschen professioneller unterwegs. Die spielen das alle hauptberuflich, spielen die Fußball. Und auf Schalke ist das eher so, dass die Spielerinnen da hobbymäßig kicken.
Also Amateurfußball gegen Profis, das hat man manchmal im DFB-Pokal der Männer, so in der ersten Runde, wenn so Oberligisten dann auf Bayern München oder so treffen. Ne? Aber in diesem Fall war ja der Unterschied nicht so groß, es war also nur eine Liga weiter. Wie war denn das Spiel? Also wie hast du das so wahrgenommen, außer dass es, glaube ich, echt kalt war?
Ja genau, es war sehr kalt, Platz war auch gefroren und Maja sagte auch nach dem Spiel, die Spielerinnen waren alle durchgefroren. Ja, Schalke hat gekämpft, gebissen, geackert, wie das in so Derbys üblich ist, wie man das kennt. In der Halbzeit gab es die ersten Krämpfe, hatte sie berichtet.
Eine Halbzeitpause schon,
krass. Ja, also Schalke hat da einfach versucht, gegen diese gefühlte Dortmunder Übermacht einfach anzukommen. Ja, und dann hat man mit 2 Toren am Ende die Nase vorne gehabt. Das erste Tor sogar ein richtig schöner Schlenzer gewesen von der linken Seite. Sah bei mir aus der Perspektive erst so aus, wird er vorbeigehen und alle schon, ah Mann, aber dann ist er sich doch noch irgendwie reingedreht. Also Schalke da auch 2-mal in Führung gegangen, Dortmund zwischenzeitlich einmal ausgeglichen. Aber genau. Und da haben sie sich am Ende durchgesetzt.
Am Ende war es auch eine richtige Abwehrschlacht. Ich habe das Spiel so mit einem Auge bei YouTube verfolgt. Da konnte man so einen Livestream sehen. War ganz spannend. Aber tatsächlich war es in der zweiten Halbzeit echt so, Dortmund rennt aufs Tor zu und Schalke kloppt den Ball so hinten raus. Welche Rolle hatte denn die Maja jetzt da? Also was spielt die so und wie gut ist die denn so einzuschätzen? Also hat die richtig Talent und kann noch eine Karriere im Frauenfußball schaffen?
Ja, es ist ein bisschen so, dass Maja in dieser Saison quasi man könnte sagen, einen Schritt zurückgegangen ist. Also sie kam vom VfL Bochum, wo sie unter anderem in der zweiten Fußball-Bundesliga schon gespielt hat, also in der zweithöchsten Liga.
Also der VfL spielt da höher als BVB und Schalke.
Genau, weil der VfL einfach schon viel früher quasi sich in den Frauenfußball reingefuchst hat. Dortmund und Schalke sind da jetzt noch nicht so lange dabei. Genau, sie kam halt als Spielerin, die schon Profi-Erfahrung quasi hat in der zweiten Liga, kam da zuletzt nicht mehr auf ihre Einsätze, sagte auch, da hat man halt auch unter anderen Bedingungen trainiert, also man hat jeden Tag trainiert, trotzdem kriegt man quasi nicht das Geld, dass man quasi am Ende hauptberuflich Fußballerin ist. Sie studiert halt nebenbei Medizin in Bochum und hat sich dadurch dann für den Schritt quasi in Anführungszeichen zurück zum FC Schalke entschieden, wo sie jetzt dann in der Westfalenliga kickt und übernimmt da eine Führungsrolle, also weil sie da ihr Know-how mitbringt, weil sie da ihre Erfahrung mitbringt. Obwohl sie erst 24 ist, kann man da schon sagen, übernimmt sie da eine Führungsrolle, geht voran und führt die Mannschaft quasi ein wenig von hinten. Ich glaube, sie ist Innenverteidigerin.
Du hast ja jetzt mit ein bisschen Abstand mit ihr sprechen können. Das Spiel war schon vor dem Wochenende, also am Freitagabend. Wie geht's dir denn jetzt mit dem Derby? Also haben die richtig Party gemacht? War das für die auch so? Hat das Derby-Charakter gehabt oder ist das auch nur ein Spiel von vielen gewesen?
Ja, voll. Sie sagte, im Schalker Umfeld kam man gar nicht drum herum, irgendwie da direkt angesteckt zu werden. Und quasi, es wurde allen in der Mannschaft weisgemacht, was das hier für ein Spiel ist, dass das ein ganz besonderes Spiel ist. Sie sprach auch in gewisser Weise vom Highlight der Saison, was ich auch verstehen kann, wenn man irgendwie in der Westfalenliga jetzt nach 13 Spielen ungeschlagen ist, beziehungsweise halt 13 Spiele gewonnen hat. Da jetzt mit 87-7, glaube ich, im Torverhältnis ein bisschen außer der Konkurrenz spielt, hat man jetzt mal ein Duell auf Augenhöhe gehabt oder zumindest ein Duell, wo man sehr gefordert war. Sie sagte, das hatte krassen Derby-Charakter. Ich glaube, vor über 2000 Zuschauern spielen sie auch nicht alle Tage. Und es wurde ein bisschen gefeiert nach dem Spiel. In der Kabine gab es Getränke, es gab Essen noch irgendwie im VIP-Bereich für Spielerinnen und Angehörige vom Abteilungsleiter. Und da wurde ein bisschen Party gemacht, aber am Ende waren, glaube ich, auch alle sehr müde, sagte sie, und waren dann froh, das Spiel irgendwie über die Bühne gebracht zu haben.
Jetzt kommt der Liga-Alltag wieder. Wenn ich den Live-Kommentator Jörg Sewenaik richtig verstanden habe, spielen die gegen Grün-Weiß Amelsbüren jetzt als nächstes. Das ist ein Vorort von Münster. Also da sind sie dann wieder zurück im Amateur-Liga-Alltag. Würdest du sagen, dass der Frauenfußball, so Schalke und Dortmund, dass der eine richtig große Zukunft hat? Oder ist das eher so, bleibt im Amateurbereich gefühlt?
Ja, also Borussia Dortmund, da berichten wir ja auch relativ aktiv drüber, über die Frauenmannschaft, gerade die Kollegen in Dortmund. Die haben schon, glaube ich, große Ambitionen, jetzt relativ schnell in der Bundesliga zu landen, sich da zu etablieren. Es gab ja bis vor kurzem oder aktuell noch mit der SGS Essen diese klassischen Frauenfußballvereine, nenne ich sie mal, also so Größen, die eigentlich nur wirklich im Frauenfußball da in den oberen Gefilden mitspielen.
Ja, früher Turbine Potsdam war eine große Nummer. Oder ich glaube FCR Duisburg oder so. Ja. Vereine, die man im Männerfußball nicht kennt. Quasi. Die zum Teil, aber wie der FFC Frankfurt, der war Serienmeister, übernommen worden sind jetzt von Eintracht und in der Bundesliga spielen, aber unter dem Fähnchen des großen Clubs. Bayern München ist da ja jetzt auch sehr dominant mit dem FC Bayern.
Ja, die Maschine der Bundesliga aktuell auch so ein bisschen außer Konkurrenz, haben da den VfL Wolfsburg abgelöst, genau, und SGS Essen wird wahrscheinlich die Saison auch absteigen, das sieht nicht gut aus. Maja Hünnemeier selber auch schon bei der SGS Essen gespielt, in der Jugend und dann auch in der zweiten Mannschaft, stand da auch kurz vor dem Sprung in die erste Mannschaft, ist da so ein bisschen stecken geblieben, hat sie gesagt, dann kam Corona, ein bisschen gescheitert, aber genau, also ich sehe den Frauenfußball da auf jeden Fall auf dem Vormarsch und auch ein interessanter Aspekt, den Maja Hünnemeier genannt hat, war, dass bei vielen Vereinen von diesen Großen gerade auch so ein bisschen das Nachwuchskonzept bei den Mädchen fehlt. Sie hat dann nach Dortmund geblickt, wo sie nicht so viele Nachwuchsmannschaften sieht. Allerdings auf Schalke ist das so ein bisschen anders. Da hat man wirklich die Jugenden durch Mädchenmannschaften. Haben ja auch eine in Kastrop dann eher bekanntere Vertreterin mit Alia Westphal, der Tochter von Tino Westphal, die bei Schalke kickt, von dem Trainer des FC Kastrop. Haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber berichtet, die da gut mit dabei ist. Und gerade sowas, wenn das halt nachhaltig aufgebaut wird, wie auf Schalke, dann gibt es da durchaus Chancen, dass wir auch im Ruhrgebiet ja, so ein bisschen mehr die Frauenfußballfahne hochhalten. Da sind wir ja in der Bundesliga jetzt noch nicht so groß vertreten, also die SGS Essen aktuell, aber ich befürchte, dass das eine kleine Abschiedstournee wird.
Warten wir noch ein paar Jahre ab und vielleicht gibt es dann ein Revierderby in der ersten Bundesliga irgendwann mal, vielleicht sogar in einem großen Stadion. Wir warten das ab. Das Parkstadion war ja aber auch schon mal ein guter Anfang. Lars war dabei und hat uns Eindrücke vermittelt, unter anderem von Maja. Ganz lieben Dank für die Infos und dir noch eine schöne Woche und ein erfolgreiches Wochenende im Amateurfußball.
Danke dir. Ciao. Ciao.
Es ist ja Ende November und da haben wir nochmal spezielle Gäste bei uns im Studio und zwar gleich zwei und das sind externe Gäste, also mal nicht aus der Redaktion, sondern quasi von nebenan, zumindest jetzt für die Adventszeit. Ich begrüße Leon Philipp.
Hi.
Und Ingo Böhmer.
Hallo.
Schönen guten Tag, schön, dass ihr da seid. Vielleicht müssen wir einmal erklären, wer ihr seid. Das würde ich jetzt vorwegnehmen. Leon Philipp ist quasi einer der Veranstalter aus der Familie Philipp des Castroper Weihnachtsdorfes. Nicht zum ersten Mal, aber da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Und Ingo Böhmer unterstützt diese ganze Aktion über den insgesamt wie viel wöchigen, sechswöchigen Zeitraum von Mitte November bis nach Weihnachten mit seinen Kenntnissen, seinem Netzwerk in Sachen PR und Management. Und die beiden sind hier und wir können jetzt einfach mal anfangen und darüber sprechen. Wir haben ja jetzt schon so zwei Wochen Weihnachtsdorf ungefähr hinter uns. Was sagen denn die Veranstalter? Wie ist es bis jetzt gelaufen? Vielleicht fängt Leon an.
Ja, erstmal schön, dass wir hier sind. Wir haben natürlich aufgebaut, da kann ich mich dran erinnern, am ersten Tag bin ich noch in T-Shirt unten rumgelaufen. Ich glaube, da waren es irgendwie so um die 17 Grad. Das ist natürlich ziemlich untypisch. Jetzt vor 3, 4, 5 Tagen hat sich das Wetter dann so ein bisschen gewechselt. Wir haben endlich kältere Temperaturen. Das heißt, die Leute und Besucher trinken natürlich dann auch lieber den Glühwein als das Bier. Und es kommt so ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Also wir sind guter Dinge, dass das noch weiterläuft.
Okay, das heißt, euch ist tatsächlich die Kälte lieber. Mir war das mit 17 Grad eigentlich angenehm, aber wir haben ja Winter und zum Weihnachtsmarkt tatsächlich gehört ja auch ein bisschen die Kälte dazu. Wart ihr denn zufrieden so mit dem Besuch? Im November habt ihr euch ja schon noch sehr stark auf die Wochenenden fokussiert.
Genau, also im November ist auf jeden Fall Programm am Wochenende schon gegeben. Im Dezember wird dann der Schwung auch noch unter der Woche weitergehen. Da fängt das dann mit der Kleinkunst an und so, aber der erste Aufschlag jetzt im November war auf jeden Fall schon gelungen. Wir haben am Samstag 7 Cent zu Besuch gehabt. Wir wussten, es wird voll. Wir wussten auch aus den Vorjahren, dass es richtig voll wird. Also wie gesagt, einer der besten Tage. Allerdings war es in den letzten 2 Jahren immer etwas regnerisch. Das war in diesem Jahr nicht so. Das heißt, es wurde nochmal eine Schippe voller. Macht Spaß. Jetzt freuen wir uns aber auch auf die etwas besinnlichere Zeit im Dezember, wo dann an den Sonntagen wieder der Fokus auf Familie und auf etwas gemütlicheres Programm ist.
Wie viel ist denn voll? Also wie viel gehen denn da so eigentlich unter euer Zelt?
Boah, ist in Zahlen schwer zu sagen. Wir haben da ja keine Einlasskontrollen oder so, aber es sind auf jeden Fall ein paar hundert werden das auf jeden Fall sein. Paar tausend weiß ich nicht, ist ganz schwer zu sagen.
Was sagt denn Ingo Böhmer, der Marketing-Experte? Wie ist das Castroper Weihnachtsdorf inzwischen so in der, ich weiß nicht, Stadtgesellschaft etabliert? Hat das funktioniert, da die Markenbildung voranzutreiben?
Ja, absolut. Also man muss sagen, das ist ja jetzt das dritte Weihnachtsdorf in diesem Jahr. Und ich weiß noch genau, als wir angefangen haben, das Zelt gab es nicht mehr und alle waren so ein bisschen misstrauisch oder skeptisch. Ne? Wie sieht's aus? Und dann kam das Weihnachtsdorf, das erste. Es wurde schon sehr gut angenommen, das zweite auch und das dritte jetzt sowieso. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, nochmal vielen Dank auch an die Sponsoren, die das möglich gemacht haben mit verschiedenen Paketen, mit verschiedenen Budgets auch. Und der Zuspruch ist einfach gigantisch. Und wenn ich privat spreche, dann muss ich sagen, auch aus Herne, Bochum und so weiter finden viele dieses Weihnachtsdorf sehr, sehr toll.
Dadurch, dass ihr Sponsoren habt, ist es ja für die Besucher kostenlos, ne? Also das heißt, man kommt da kostenlos rein. Das ist ja auch nicht mehr überall der Fall, glaube ich, ne?
Ja, genau. Das ist ein riesiges Thema, was man auch von anderen Städten hört. Die Kosten, die exorbitant sind, auch in Sachen Sicherheit, aber auch halt eben das Programm. Man muss sich vorstellen, wir haben fast 7, 8 Wochen hier Programm von der Familie Philipp. Und ja, und das sind tolle Künstler. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie voll es auch schon war. Und es kommen ja noch einige. Und die Maus kommt auch. Und das muss ja auch erstmal alles finanziert werden. Und wir sind froh, dass so viele lokale, aber auch regionale Partner auf diesen Sponsorenzug aufgesprungen sind.
Leon, der Ingo hat jetzt gerade schon vom Thema Sicherheit gesprochen. Das war sicherlich eine große Herausforderung jetzt in diesem Jahr, nachdem wir ja verschiedentlich auch Anschläge zum Beispiel in Magdeburg vergangenes Jahr hatten. Wie seid ihr dieser Sache, ja, habt ihr das geregelt, dass das in Castrop-Rauxel stattfinden kann in der Form? Ohne dass man ja jetzt groß sieht, dass da was eingezäunt wäre oder so. Also man fühlt sich ja durchaus frei in der ganzen Gestaltung, die ihr da habt.
Genau, also wir haben da eigentlich schon, man macht sich natürlich früh Gedanken, gerade als diese ganzen Themen aufkamen, ja, stand natürlich nie so ganz fest, wie die Regelungen sind, ist dann, glaube ich, auch schwer, da genaue Vorschriften irgendwie von der Stadt uns vorzugeben. Wir haben jetzt, glaube ich, die beste Lösung gefunden, die man sich so eigentlich vorstellen könnte. Wir haben aus der Stadt mobile Bäume dafür genutzt, die Flächen für diese Überfahrtaten irgendwie ja unmöglich zu machen, und nutzen dafür halt nicht diese Trucksperren, die dann irgendwie schon so ein bisschen diesen weihnachtlichen Flair vielleicht nehmen oder auch irgendwie ein unwohles Gefühl irgendwie aufbringen. Das haben wir ganz gut, glaube ich, gelöst und ja, sind da stolz drauf, dass wir trotzdem mit dieser Lösung für ja, hoffentlich genügend Sicherheit sorgen können.
Auf was freuen wir uns denn jetzt noch am meisten, so aus Veranstaltersicht? Ihr hattet jetzt schon Seven Cent als ein Highlight erwähnt, das haben wir jetzt schon hinter uns. Die Maus, das ist ja die vom WDR, also von der Sendung mit der Maus, die kommt demnächst. Worauf freut Leon Philipp sich denn noch am meisten?
Wir haben jetzt am kommenden Samstag so ein bisschen so eine neue Veranstaltung mit Ted Newman. Das wird so eine 80er, 90er Party. Ich glaube, das wird auch richtig cool. Das war so ein bisschen so eine neue Idee. Und dann freue ich mich natürlich zwischen den Jahren auf Summer Island Glühend Love. Das ist dann so ein bisschen elektronische Musik im Weihnachtsdorf. Und das war in den letzten Jahren auch schon immer eine super Veranstaltung. Und da freue ich mich persönlich natürlich auch sehr drauf.
So, der Ingo ist ja ältere Generation. Was ist für Ingo Böhmer das, was am reizvollsten ist?
Ja, alt heißt ja nicht, dass man solche Musik nicht mag, ne? Das ist ja eine Diskriminierung, mein Lieber.
Entschuldigung, nein. Ich bin ja selbst so alt.
Als ja, Gast, also. Gut, mein Alter möchte ich jetzt auch nicht hier kundtun, aber ist tatsächlich so, dass ich auch diese Glue in Love Party sehr gut finde mit der Techno-Musik und vor allem freue ich mich auf dem 24. hier vormittags, also vor der Bescherung, ne, die wir dann alle ja haben werden, hoffentlich. Da ist nochmal eine ganz besondere Stimmung hier und da freue ich mich ganz besonders drauf.
Jetzt gibt's noch einen Punkt, den man vielleicht kritisch an die Veranstalter noch richten müsste. Wir hatten gerade am ersten Eröffnungstag eine Gruppe mit Rollstuhlfahrern da, von der Lebenshilfe, auch Leute, über die wir schon mal berichtet haben. Die haben unseren Reporter, den Teve, angesprochen und gesagt, ja, ich komme hier gar nicht drauf, ich kann hier gar nicht sein. Also das wäre für Menschen mit Behinderungen, die jetzt im Rollstuhl sind oder auch vielleicht Senioren, die mit dem Rollator kommen, schwierig. Grund ist, weil ihr Hackschnitzel im Prinzip verteilt habt. Ich glaube, um es da einfach ein bisschen romantischer von der Stimmung, angenehmer und vielleicht auch ein bisschen wärmer so von der Atmosphäre für die Füße gestalten wolltet. Was könnt ihr dazu sagen, Leon?
Genau, also das Hackschnitzel trägt natürlich einen großen Teil an der ganzen Atmosphäre bei. Wir wollen aber natürlich irgendwie versuchen, dass alle Leute, egal ob vielleicht irgendwie etwas eingeschränkt oder halt auch nicht, natürlich Teil des Weihnachtsdorfs sind. Deswegen haben wir haben ja grundsätzlich schon seit dem ersten Jahr diese Holzstege in das Hackschnitzel reingebaut. Wir haben in diesem Jahr noch zwei zusätzliche Wege zur Dorfschenke direkt mit Rampe hingebaut. Wir haben an den Ständen, wenn man quasi aus der Scheune rauskommt, links im Rundell des Marktplatzes, das Hackschnitzel komplett weggelassen, sodass man da auch mit Rollator langfahren kann. Und klar, man kann vielleicht nicht jeden Quadratmeter erreichen, aber ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ja, wir arbeiten da natürlich weiterhin dran.
Was müssen wir noch loswerden? Die Mützen. Ich sehe den Ingo Böhmer, der sitzt hier im Studio, hat eine Mütze auf dem Kopf, also eine richtige Wollmütze. Warum denn, Ingo?
Ja, tatsächlich. Also was braucht man zum Weihnachtsmarkt oder zum Weihnachtsdorf? Erstmal die Kälte, die haben wir ja mittlerweile. Einen leckeren Glühwein, dass man von innen warm wird, aber auch oben auf dem Kopf, da friert man ja zuerst bekanntlich, eine Weihnachtsdorfmütze. Es gibt sie jetzt ab morgen tatsächlich, die Weihnachtsdorfmütze, die Original-Weihnachtsdorfmütze aus Castrop-Rauxel in Rot und in Schwarz. Ja, die gibt es, glaube ich, in der Dorfschenke. Ne? Und ja, da könnt ihr die käuflich erwerben.
Also, wenn ich am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs bin, dann sollte ich vielleicht 10 Euro extra einplanen. Dann kann ich mir so eine schöne, ohrenwärmende Mütze kaufen. Gibt es in Rot und in Schwarz. Steht drauf, Castropper Weihnachtsdorf. Also auch ein bisschen mit Lokalkolorit. Reiterbrunnen steht auch noch drunter, ne?
Ja, Reiterbrunnen auch. Also, ich bin Castropper, wenn ich eine Mütze trage.
Ja, sehr gut. Also, vielleicht findet sie ganz guten Absatz. Ihr hattet ja bei Castrop kocht über in diesem Sommer erstmals die Fischerhüte, jetzt sind es schöne Wollmützen. Ich bin gespannt, wie viele Leute sie dann am Ende auch auf den Köpfen tragen werden. In diesem Sinne, gutes Gelingen im Castropper Weihnachtsdorf weiterhin. Danke für euren Besuch, Leon Philipp an dieser Stelle und Ingo Böhmer und Glück auf. Das war's dann schon fast wieder mit der Episode 186 vom 28. November 2025, aber auch nur fast. Ich möchte an dieser Stelle noch Hinweise loswerden. Erstens, ich habe am Donnerstagmorgen einen ganz wunderbaren Himmel aufgenommen. Ja, als ich zur Arbeit gefahren bin, da habe ich gesehen, wie schön das aussieht. Was da am Himmel passiert. Früher hieß es dann immer, ja, es ist Advent, die Engel backen Plätzchen. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Phänomen. Eine wunderschöne Wolkendecke und ja, die so aussieht wie ein luftiges Kissen über der Stadt und die Sonne, die am Horizont aufgeht. Ein wundervolles Farbenspiel. 30 Sekunden Video ist daraus geworden und ich kann es euch zeigen. Und zwar auf unserem Nachrichtenportal. Das ist ruhrnachrichten.de oder, wenn ihr es kürzer haben wollt, rn.de. Da berichten wir ja über all das, was in unserer Stadt passiert. Und da haben wir einen Live-News-Blog. Kennt ihr noch nicht? Dann möchte ich euch das mal erzählen. In diesem Live-News-Blog ist Platz für die Dinge am Rande des strengen und ernsten Nachrichtengeschehens, aber auch für schnelle Meldungen, für Eilmeldungen, für Kurznachrichten, für all das, was sonst auf unserem Portal vielleicht nicht Platz finden würde. Unter anderem für mein 30-Sekunden-Video. Dieses Live-News-Blog ist ebenso wie viele Artikel auf unserer Seite mit einem RN Plus versehen. RN Plus bedeutet, hier ist nur Zutritt für Menschen, die bereit sind, für den Journalismus aus Castrop-Rauxel ein bisschen was zu bezahlen. Das seid ihr in großen Teilen, da bin ich ganz sicher. Und wenn ihr es noch nicht seid, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, es auszuprobieren. Und zwar für 1 Euro und zwar ab jetzt bis Jahresende. Das heißt, wenn ihr jetzt 1 Euro investiert, dann tut ihr uns was Gutes, aber auch euch. Ihr könnt dann 5 Wochen lang kostenlos, nein, nicht kostenlos, sondern für fast kostenlos RN Plus lesen. Dann seid ihr Teil der immer größer werdenden Community von Lesern, die den Lokaljournalismus in, aus und über Castrop-Rauxel unterstützen. Dafür also im Vorfeld schon mal vielen Dank und dann viel Spaß mit meinem Video von der magischen Morgenröte. Ansonsten möchte ich noch auf eine andere Sache auf diesem Portal hinweisen und das ist was, wo ihr sogar bares Geld zurückgewinnen könnt. Naja, bares Geld im Prinzip nicht, aber etwas, das viel wert ist und zwar Veranstaltungstickets. Fast jede Woche haben wir zurzeit eine Verlosung von Eintrittskarten. In dieser Woche verlosen wir welche für Ozan Yaran. Kennt ihr vielleicht nicht? Vielleicht doch. Es ist im Netz auf jeden Fall sehr erfolgreicher Comedian, der auch schon, naja, mehrfach durch Deutschland getourt ist und zurzeit offenbar immer ausverkaufte Bühnen hat. Und dieser Ozan Yaran, der sich selbst auch als Ossi-Türke bezeichnet, der ist bald auf der großen Bühne der Europahalle zu Gast. Und zwar, ich gucke es jetzt mal eben nach, Donnerstag, 18. Dezember 2025 um 20 Uhr. Eigentlich kostet eine Karte dafür im Vorverkauf bei Eventim 38,75 Euro. Aber wir haben da was für euch. Ihr könnt 3x2 Tickets gewinnen. Dafür müsst ihr euch bei RN Plus registrieren und in diesen Artikel klicken. Und dann verraten wir euch dort, wie ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Also, euch viel Erfolg und Glück bei diesem Gewinnspiel und dann möglicherweise viel Spaß bei einer, wahrscheinlich sehr, sehr lustigen Comedy-Veranstaltung. Das war es nun aber wirklich. Am Mikrofon hörtet ihr heute als Moderator Tobias Weckenbrock, also meine Wenigkeit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.